ARD Sounds.
Okay.
Vom ersten Wacken, das Child of Mercy, das ist für mich so ein Song, der mich sehr bewegt hat. So ein Flashback-Moment. Wir waren jung, wir waren heiß, wir wollten. Also wir hatten richtig Lust drauf. Axe&Sex, ja, die Zeit war ja damals Guns N' Roses, diese ganzen Bands, die es gab. Axe&Sex, Mensch, das ist ein geiler Bandname, nehmen wir. Mit dem ersten Ton kamen die Leute auch, waren ja nicht so viele damals. Ja, und dann habe ich diesen Song geschrieben und habe den vorgetragen.
Susi Loma und ihre Band Axe&Sex.
Ja, ich war wieder da, gerade eben in Gedanken.
Sind mit die Ersten, die jemals auf einer Bühne des Wacken Open Airs stehen. Und die Musik und der Auftritt, über den Susi da spricht.
Die Sonne schien, ich habe mich in den Song reinfallen lassen. Ja, ein besonderes Gefühl, sag ich mal.
Das ist eine der ganz wenigen Live-Aufnahmen vom ersten Wacken Open Air 1990.
Das war wirklich Flashback.
Kannst du dich noch an den August erinnern, wie das war?
Ja, das Wetter war toll. Die Bühne, die fand ich total klasse, weil das war eine Naturbühne. Da war so ein kleiner Hügel. Heute heißt das die Kuhle. Und da war so ein Hügel, wo die Bühne draufgebaut war. Das war richtig toll. Und dann haben wir unsere Show gespielt.
Also der Geruch gehört dazu.
Er ist ein bisschen muffig.
Ja.
Mehr als drei Jahrzehnte später nimmt uns Oliver Peters mit in seinen Proberaum in Hamburg-Wilhelmsburg. Der liegt zwischen Industriehallen und nicht weit weg von den Containerkränen im Hafen. Auch er stand damals auf der Bühne beim allerersten Wacken.
So, da sind wir.
Das war das allererste Wacken. Wir hatten eigentlich gar nicht geplant, dass wir dort übernachten. Wir wollten eigentlich wieder nach Hause fahren.
Oliver Peters ist mit seiner Band Fifth Avenue einer der ersten Headliner in Wacken. Und ich finde, so kann man das gut sagen. Bei sechs Bands, da sind ja quasi alle Headliner irgendwie. Und 1990 hatte seine Band gerade eine Kassette aufgenommen. Ein Tape. Diesen Song, den haben sie dann auch beim ersten Wacken Open Air gespielt. Und haben sonst halt gemacht, was man von Rockstars ebenso erwartet.
Und dann kam Holger und Holgers Mutter mit Tabletts voll mit Kurzen. Und naja, wenn Holger einen die Flasche unter der Nase hält, dann kann man auch nicht Nein sagen. Dann muss man trinken. Und das Nächste, was ich weiß, ich bin unter meinem Auto wach geworden. Und hab da wohl übernachtet, ja. Und morgens stand da schon wieder ein Tablett mit Feigling. Also, ja.
Wacken ist damals eine Kollektividee aus dem Dorf. Mit dem Motto, lass mal was starten. Hätte ja damals keiner ahnen können, wie groß das mal werden würde. Wobei, einige vielleicht schon.
Wacken hat diesen Erfolg gehabt, den wir vielleicht auch gerne gehabt hätten. Den Durchbruch, den internationalen Durchbruch.
Ihr hört, wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch und das hier ist Folge 2, Weichenstellung. ...1990 spielen neben Fifth Avenue und Axe&Sex auch noch Motorslug, Sacred Season, Wizard. Und Thomas Jensens Band Skyline spielt auch auf der Mainstage. Naja, also auf der einzigen Stage damals beim Wacken Open Air.
Die Bühne war unglaublich groß. Also eigentlich war alles ein bisschen überdimensioniert für die 400 Leute, die dann da waren. Also ich weiß, Holger redet immer gerne von 800 Leuten beim ersten Mal. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es 800 waren. Also vielleicht waren es 400 und 400. Und wir hatten ja auch einen guten Ruf in Hamburg. Also wir haben damals auch unheimlich viele Leute oder die ersten Hamburger nach Wacken gezogen. Wir hatten damals wirklich so Fans, die waren so bescheuert, die sind uns da hinterhergefahren. positiv bescheuert.
Was ich da höre, wenn Oliver Peters so erzählt. Wenn er ein bisschen schmunzelnd, aber stolz über die eigenen Fans spricht. Da höre ich auch, dass er indirekt sagen will, auch wir als Fifth Avenue haben damals dazu beigetragen, dass Wacken heute so groß ist.
Für mich ist Wacken auch eine Einstellung. Für mich ist Wacken eine Einstellung zur Musik und die Liebe zur Musik und die Leidenschaft. Das ist für mich Wacken.
Ist Wacken ein Mythos?
Das würde ich schon sagen, ja. Aber vielleicht ist es eher eine Legende. Klingt schöner als Mythos.
Wo ist der Unterschied?
Mythos ist vielleicht auch mehr Schein als Sein. Legenden, das muss man sich erarbeiten. Und das haben die beiden gemacht.
Oliver Peters spricht hier nicht nur einfach als Musiker, der auf dem Festival auftritt, sondern auch ein wenig als Bewunderer. Und was er andeutet ist, die Legende ist nur so gut wie die, die sie erschaffen haben. Für ihn sind das vor allem zwei, Holger Hübner und Thomas Jensen. Und ganz gleich, ob das Wacken Open Air jetzt ein Mythos oder eine Legende oder irgendwas dazwischen ist, die MusikerInnen da auf der Bühne, die 1990 da auf diesem außergewöhnlichen und damals noch möglicherweise einmaligen Event auftreten, die sind auch ein Teil dieser Erzählung, dieser Legende, ein Teil vom Mythos. Diese Bands können heute sagen, wir waren da, auf dem allerersten Wacken Open Air. Das können nicht viele von sich behaupten.
Ich glaube, dass das Holger und Thomas immer schon ein bisschen größer gedacht haben. Mhm. Also ich glaube, so im Hinterkopf hatten die immer schon das als Vorstellung oder zumindest als Traum, das, was es heute ist. Nämlich das Mecca des Heavy Metal. Und die haben immer groß gedacht. Wir hatten Visionen, ob es nun Träumerei oder Spinnerei war, aber sie haben auf jeden Fall die Vision von was Größerem gehabt. Die haben so wahrscheinlich so bis 10.000 gedacht. Ich glaube, das war so der Rahmen, der denen vorschwebte, da mal irgendwann mal hinzukommen.
10.000 Gäste, das klingt heute fast wenig. Aber wenn das stimmt, dann hat schon im allerersten Wacken mehr drin gesteckt. Mehr als die gemütliche Gemeinschaft. Mehr als die Dorfjugend, die etwas zusammen organisiert. Schon damals ist dann da eine Sehnsucht nach Größe gewesen. Und vielleicht ist dieser Anfangszauber ja gleichzeitig auch schon der Anfang vom ganz großen Wacken. Dass überhaupt Bands in Wacken auf einer Bühne stehen, heute wie damals, das verdanken sie einer Schnapsidee. Wobei, streng genommen, kam die wohl eher bei einem Bier in der Kneipe. Eine Bieridee also. Und man munkelt, dass es auch mehr als nur ein Bier gewesen sein könnte.
Montags von der Arbeit in die Kneipe, dienstags in die Kneipe, mittwochs in die Kneipe, donnerstags in die Kneipe.
Handys gab es da nicht.
1, 2, 3, 4 Bier, ab nach Hause. Aber dann hast du alles beschnackt gehabt.
Ja, dann wusstest du
das Wochenende Bescheid, was abgeht.
Ich bin bei Norbert und Birte. Ihr wisst schon, die mit der OKF und dem Butterkuchen. Norbert hat uns ja erzählt, er sei derjenige gewesen, der die Uridee für das Wacken Open Air hatte.
Wir waren eigentlich ja, junge Leute, die natürlich immer gerne unterwegs gehen wollten. Keine Lust wirklich auf Zeltfeste hatten, die gemütlich was machen wollten. Mhm. So, und dann sind wir einfach, es war in jüngeren Jahren halt oft so, dass man sonntags in der Kneipe saß. Ja, und dann beim Bierchen kommt man halt immer mal auf gute Ideen.
Ja. Ja, genau.
Kneipe und Bierchen. Die findet man in Wacken in der Hauptstraße 25, im Landgasthof. Ein Ort mit Geschichte, mehr als 100 Jahre Tradition und mit Erinnerungen vieler Generationen des Dorfs. Der Landgasthof Wacken als Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens, als Herz und Hirn der Gemeinschaft. Hier wurde geheiratet und getrauert, konfirmiert und gefeiert, über alles Wichtige informiert, was es zu wissen gab und alles geklärt, was es zu klären gab.
Ursprünglich war das mal eine Durchfahrt. Jede Dorfkneipe, wenn es auch mal eine Poststation war, war es eine Durchfahrt. Das heißt, die Durchfahrt, hier fuhren die Pferde gespannt rein, da hinten fuhren sie wieder raus.
Lange war der Gasthof im Besitz einer Familie, der Familie Arp. Bei den alteingesessenen Wacknern hieß es deswegen schon immer, ich gehe zu Arp. Und selbst die Bushaltestelle vorm Gasthof, die heißt einfach Arp. Das ist schon so richtig Dorf.
Und da ist ja der große Saal, ne? Genau.
Hans-Jörn Arp ist so Anfang, Mitte 70, vom Habitus her eher so der Typ Politiker. Und das hat einen guten Grund. Er war für die CDU im schleswig-holsteinischen Landtag.
Also ich weiß jetzt nicht, meiner Lichtmann kann.
Und das war also der Griff nach den Sicherungen sitzt aber noch. Wann fangen Sie wieder an?
Was nicht so viele über Hans-Jörn Arp wissen.
Wenn Sie in so einer Kneipe groß geworden sind.
Er ist ein Kneipenkind aus Wacken, sogar im Landgasthof geboren. Und jetzt steht er mit uns wieder in diesem Gebäude, das jahrzehntelang sein Zuhause war.
Da war das natürlich etwas anders, nicht so wie es heute eingerichtet ist. Es war eben für Hochzeiten, Familienfeste. Mhm. Ne, hier waren Wappen, das war der sogenannte Wappensaal. Es waren viele Wappen hier in den Laden aufgebaut und war natürlich etwas stilvoller oder anders eigentlich, wenn ich sagen, das ist ein anderer Geschmack. Ja, das war dann so, ne, so mit runden Tischen und naja, wurden eben die Feste hier gefeiert.
Und Sie sind als junger Stöpsken hier rumgelaufen?
Genau, hier habe ich Fußball gespielt. Und danach kamen dann irgendwann meine Söhne, die Lampen immer abgeschossen haben. Es gab jedes Mal Ärger, weil hier gab es dann, als es noch keine Turnhalle gab, ist ja alles viel, viel früher. Dann wurde der gab es hier einen Bock und dann gab es hier Turngeräte, die der Sportverein hier hatte. Das war auch gleichzeitig die Turnhalle. Aber das war dann schon später, das war dann so, ich würde mal sagen, 60er Jahre.
Das frühere Kneipenkind hat den Landgasthof 30 Jahre lang geleitet. Und wie es auf dem Dorf so ist, und erst recht als Inhaber des Treffpunkts schlechthin, er kennt jeden Wackener. Norbert und Birte, auch Holger Hübner und Thomas Jensen. Und letztere sogar von klein auf.
Der Thomas Jensen, seine Eltern hier, hatten hier gegenüber, da wo jetzt die Bank ist und der Blumenladen, da hatten die einen Sparkaufmann. Als 12-jähriger Junge habe ich dort geholfen, wenn die Ware angeliefert wurde, weil ich ja ein bisschen Taschengeld verdienen wollte und nicht hier in der Kneipe. Und er dann als 12-jähriger dann hier bei uns angefangen ist, hat dann Flaschen sortiert und ist daraus dann ein bisschen mehr geworden. Als er dann älter wurde, hat er dann am Tresen gestanden, hat Bier gezapft und das, was man eben so am Tresen macht, der Kellner bedient und so, das hat er dann mit Leidenschaft und sehr gut gemacht.
Bei Arp im Landgasthof läuft immer Schlager, Roland Kaiser und sowas. Definitiv kein Metal. Thomas Jensen aber liebt harte Musik und macht sie damals auch noch selbst, als Bassist in seiner Band Skyline. Was Skyline so macht, das weiß Hans-Jörn Arp zwar nicht, hat aber eine Idee für seinen Gasthof.
Was macht ihr eigentlich für eine Musik? Wollen wir nicht auch unser eigenes Weihnachtsfeier, betrieblichen Weihnachtsfeier? Du warst doch so eine Art geglaubt Schülerband, tritt doch mal auf. Und dann traten sie auf mit Heavy-Metal-Musik. Oha. Dauerte nicht so lange, bis wir gesagt haben, also euer Thomas, so richtig mit der Musik kriegen wir hier keine Stimmung in den Laden. Das hatten wir uns ein bisschen anders bestellt.
Und an diesem einen Abend im Jahr 1989, da steht Thomas Jensen als Barkeeper hinterm Tresen. An dem Abend, an dem eine große Idee geboren wird. Die Idee, mit der alles begann. Die Bieridee mit dem Festival. Und man kann sagen, war auf lange Sicht gesehen echt ein guter Einfall. Auch wenn das damals sehr abwegig geklungen haben muss, wie so eine richtige Schnapsidee. Ausgerechnet hier ein Metal-Festival zu veranstalten. Also, an einem Abend im Jahr 1989. Ob sich das jetzt mit allen Details genauso abgespielt hat oder nicht, Das lässt sich so genau gar nicht rekonstruieren. Ist einfach alles sehr lang her. Aber alle, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, ja, so kann man die Geschichte sehr gut erzählen. Die entscheidenden Sachen stimmen ja. An einem Abend im Jahr 1989, vermutlich war es ein Sonntag, steht dieser Thomas Jensen hinterm Tresen des Landgasthofs. Anfang 20, schulterlange dunkle Haare. Damals schon sehr ungewöhnlich fürs Dorf. Der Thomas Jensen, der uns mehr als 3,5 Jahrzehnte später eine Sprachnachricht schickt.
Ich glaube, mit einiger Sicherheit sagen zu können, dass ich der am wenigsten von Getränken beeinflusste Akteur da war, weil ich hinterm Tresen gestanden habe und gearbeitet habe.
Alte Fotos zeigen ihn schon damals sehr häufig mit seiner dunklen Fliegerbrille, die heute ja fast schon sein Markenzeichen ist. Die wird er wahrscheinlich abends in der Kneipe nicht getragen haben. Aber für den Coolness-Faktor stelle ich mir vor, wie er mit dieser Sonnenbrille in der Kneipe hinter der Theke steht und Bier zapft. Es ist viel los im Landgasthof, wie so oft. Hier treffen die Knobler auf die Feuerwehrleute, die Skatspieler auf die Gemeindevertreter. An diesem Abend kommen dazu die Fußballer des TSV Wacken. Zum Feiern. Sie haben gerade ein Spiel gewonnen. Die Motorradfahrer sind auch da, wie Norbert und Birte. Biker und Fußballer, die haben gar nicht so viel gemeinsam. Also außer den Landgasthof als Zufluchtsort.
Okay, das heißt, eine Gruppe Freunde sitzt zusammen und sagt, lass das doch starten.
Ja,
und
Dorfjugend dann kannst du auch sagen.
Ja.
Weil es war ja alles da vertreten. Egal ob nun Fußball oder nicht oder. Ne?
Und wie viele wart ihr da so?
Das ist unterschiedlich. Wer gerade Zeit hatte.
Thomas Jensen hinterm Tresen kennt sie alle. Auch die Motorradfahrer und die Fußballer. Mit dem einen Fußballer, mit Holger Hübner, hat Thomas Jensen sogar früher selbst gekickt. Sie beide kennen sich schon aus Jugendzeiten.
Holger an vorderster Front. Weiß jetzt nicht, ob der TSV Wacken damals gewonnen hat oder verloren hat. Holger und einige andere, unter anderem auch Norbert Venua, der aktiv bei den No Mercies, dem lokalen Bikerclub, vertreten war.
Da sitzen also zusammen Holger Hübner, Thomas Jensen und sein Bandkollege Andreas Göser. Der ist der Schlagzeuger von Skyline. Und Norbert. Der das Motorradtreffen auf dem dorfeigenen Mehrzweckplatz veranstaltet. Bei dem wir 35 Jahre später in der Werkstatt sitzen. Mit seiner Frau Birte und Butterkuchen.
Wir waren halt die motorradfahrende Seite. Die jetzigen Veranstalter. Der eine war von der Fußballerseite ein bisschen mit her und haben ihre eigene Band gehabt und der Thomas, und dadurch kamen wir immer so zusammen. Er selber hat sein Taschengeld aufgebessert, indem er hinterm Tresen stand. Und ja, so ist es irgendwie im Dorfschnack entstanden, dass wir das in der damaligen Kuhle machen, wo halt Motorradtreffen stattgefunden hat.
Und euer verbindendes Element war die Kneipe?
Jo,
da war das noch eine Dorfkneipe. Heute heißt ja keine Dorfkneipen mehr.
In der Kneipe kommt damals beim Bier wohl der sagenumwobene Spruch, den wir inzwischen aus der Chronik kennen. Ob man nicht mal ein Festival organisieren muss. Ihr erinnert euch, Norbert hat uns dazu schon was erzählt.
Aber eigentlich bin ich ja auf den Bolzen gekommen, um Open Air zu machen.
Da ist ja dann die Idee geboren worden, weil wir mit Holger und Andy Göser und mit meinem Bruder immer schon, oder was heißt immer schon, aber seit einiger Zeit Rockpartys mit Live-Musik veranstaltet haben. Da kam dann die Idee auf, könnte man das nicht auch mal Open Air machen? Und da war Norbert klar vorne dabei. Norbert hat uns dann sehr unterstützt in den ersten Jahren und auch mit seiner Frau. Die ganze Familie Venor hat uns supportet.
Es ist Dezember 2025 im Landgasthof. Und der hat sich ganz schön verändert zu den Bildern von früher, die ich gesehen habe. Im großen Saal ist wenige Tage vor Weihnachten das X-Mess-Konzert. So wie mittlerweile jedes Jahr. mit Skyline. Ja, genau die Metalband, in der früher Thomas Jensen gespielt hat. Inzwischen ist das vielleicht die Wackenband schlechthin. Zum Abschluss spielen sie ihre Festivalhymne This is WOA. So wie jedes Jahr. Same procedure as every year. Die Band, der Song, sogar der früher so schlagerliebende Landgasthof. Das alles ist im Jahr 2025 eng mit dem Festival verbunden. Auch der Mann, der heute hier im Fokus steht. Der Mann, der heute den allermeisten Applaus bekommt. Das ist nicht der Sänger und auch nicht der an der Gitarre. Es ist der Schlagzeuger, Gösi.
And last but not least, an den Drums, Gösi. Wir sagen vielen Dank, schönen Abend, gute Heimreise und bis Ende. Tschüss.
Gösi kommt von der Bühne und gleich umringt ihn ein Haufen Menschen. Jeder will mit ihm schnacken, jeder will ihm auf die Schulter klopfen. Und wie sie ihn angucken, Gösi, der Superstar, Gösi, ihr Kumpel, Gösi, der Schlagzeuger oder der Trommler, wie sie ihn nennen. Und er selbst genießt diese Aufmerksamkeit, ganz offensichtlich. Und es braucht einen Moment und dann erst kann ich ihn loseisen.
Ihr habt 3 Stunden gespielt.
Gucken wir, es geht noch.
Wir schnappen uns die Sitzecke am Tresen. Diese eine Ecke für Stammgäste, die jeder Landgasthof hat.
Es ist ja so, ne? Es ist ja für uns so ein Jahresabschluss. Kommen viele Bekannte, Verwandte, Familie, Freunde, auch natürlich fremde Leute, was total mega ist. Aber ist so ein Jahresabschluss und da muss man einfach, ich finde auch, da muss man den Leuten auch noch mehr bieten als sonst. Weißt du, da muss man den Leuten einfach was bieten.
Gösi hat mal Maschinenbau gelernt und ist eigentlich Schweißlehrer. Und er trägt so einen dichten Ziegenbart. Und das erinnert mich so ein bisschen an Fred Durst von Limp Bizkit in den frühen 2000ern. Irgendwie rotzig.
Also jeder komische Bundesligaspieler, ne, kann mal schön kacken gehen. Der soll hier mal mit mir mal 3 Stunden trommeln. Kann nach Hause gehen. Das kann keiner. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass.
Der Spitzname Gösi kommt noch aus der Zeit mit den zerrissenen Jeans und den langen blonden Haaren und Bandana. Aus dieser sagenumwobenen Zeit, als er die erste Bühne des ersten Wacken Open Airs in der Kuhle mit aufbaut. Als er die ersten Tickets aus seinem Kinderzimmer herausverkauft. Gösi wie Göser, Andreas Göser, mit der Lizenz zum Trommeln. Heute heißt er eigentlich Schlüter mit Nachnamen, der Spitzname aber ist geblieben.
Ja, also wir haben einen Bassisten gesucht und der hat in einer Punkband gespielt. Überhaupt nicht meine Mucke. Aber, habe ich mir ein paar Mal angeguckt, aber der wohnt natürlich hier im Dorf und sein Daddy hatte hier so einen Sparmarkt. Gab es ja früher Sparbohner, was weiß ich, was das gerade war. Und meine Ma hat da gearbeitet.
In der Band Skyline spielt Gösi seit der ersten Stunde. Genauso wie Thomas Jensen.
Der ist ja Bassist, auch in der komischen Band und so. Und da muss man den einfach mal fragen, ob der nicht mal richtige Musik machen wollte, habe ich gesagt. Das war für ihn auch richtige Musik, der fand das auch mega. Und dann, ja, dann haben wir da gut zusammengefunden.
Gösi ist auch einer von denen, die hier im Landgasthof vor 3,5 Jahrzehnten mit am Tresen sitzen, als diese Bier- und Schnaps-Idee für das Musikfestival aufkommt.
Hier, viel gesessen, ne? Hier in der Kneipe. Thomas hat hier früher viel gearbeitet und dann ist man hier einfach her, hat abends einen Lütten genommen. Und so ist dann irgendwann auch diese ganze Wackengeschichte entstanden. So ist da die ganze Wackengeschichte entstanden. Man mit Thomas zusammen und man wollte ja auch irgendwie Auftritte machen. Man wollte irgendwie Auftritte machen und ja, wie willst du das machen? Keiner will dich irgendwie haben. Was ist das denn für eine Schweinekapelle, so weißt du? Oh, Alter, hier Rock'n'Roll, hau ab, ey, das braucht kein Mensch und sowas. Das ist viel zu laut und Nervkram und nee.
Okay, ich glaube, ich muss hier noch mal kurz was präzisieren. Also es gab neben dem Bier offensichtlich ja doch einen Lütten.
Und dann ist man hier einfach her, hat abends einen Lütten genommen.
Also ein Schnaps. Und das macht dann ein klassisches Herrengedeck. Und das heißt, das Metal-Festival ist genau genommen weder Schnapsidee noch Bieridee, sondern eine Herrengedeck-Idee. Und die wäre vielleicht nicht entstanden, wenn es Skyline nicht gegeben hätte. Diese Schweinekapelle, wie Gösi sagt, die hat Bock auf Gigs. Aber wo? Der Ort dafür fehlt. Und Heavy Metal zu der Zeit und dann auch noch auf dem Land, haben wir gehört, damals eher schwierig. Und so führt das eine zum anderen.
Dieser eine Abend, war es an diesem Tisch?
Naja, das war hier im Tresen irgendwo. Also entweder war es hier oder da. Vielleicht hatten wir auch schon zu viel, wie immer. Aber auf jeden Fall war es hier irgendwo in der Ecke.
Und ihr wart zu dritt und nee, zu viert?
Nee, wir waren zu dritt. Also wir waren erst Thomas und ich und Holger und du musst ja auch einen haben, der so die ganzen administrativen Sachen irgendwie auf dem Kreis hat. Ne? Wir können ja nicht nur trinken. Also ich kann natürlich nur trinken, aber muss auch einer was regeln. Und Holger war so der Popper-Typ. Holger war so der, wo du hast, Alter, der fährt ein Golf-Cabriolet in Goldfarben. Was hat der mit Rock'n'Roll zu tun? Das ist ja schlimmer als meine Großmutter.
Und ich muss voll lachen bei dem Vergleich.
Katastrophe! Ey, der ist voll schlau, Alter, der kann das alles.
Gleichzeitig werde ich hier auch stutzig. Denn Gösi sagt, zu dritt.
Nee, wir waren zu dritt.
Norbert, der Motorradfahrer mit der Schraubergarage, nix.
Aber in der Chronik steht noch Norbert.
Bitte?
Ich frage nochmal nach, Gösi wiederholt nochmal. Nur Thomas Jensen, Holger Hübner und er. Okay. Kein Norbert.
Also ganz am Anfang waren wir nur zu dritt. Ja, zwischendurch auch mal. Wir waren zwischendurch auch nochmal Thomas und sein Bruder nochmal mitgehabt. Wir haben nochmal einen anderen Kollegen damit gemacht.
Ganz offenbar gibt es mehr als eine Version der Entstehungsgeschichte. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so groß von Belang, frei nach dem Satz, einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. Ja, vielleicht. Dass es verschiedene Versionen gibt, das liegt nicht nur am Bier, was ja manchmal Erinnerungen trüben kann. Die verschiedenen Versionen gibt es auch, weil es hier um mehr geht, als nur darum, wer die gute Idee hatte. Es geht um Deutungshoheit. Es geht um die Frage, wer eine Bedeutung hat, wer einen Wert hat, in dieser großen Erzählung eines sehr erfolgreichen Festivals. Es geht um Identität. Und das alles hängt zusammen mit unserer großen Frage. Wem gehört Wacken? Thomas Jensen und Holger Hübner. Die beiden treffen wir natürlich im Landgasthof. Wie schon Norbert und Birte betont auch Holger Hübner das Kollektiv, das Wir. Das spielt auch bei ihm in der Geburtsstunde des Wacken Open Airs eine entscheidende Rolle.
Das ist ja auch über die Freundschaft dann eben auch, denn auch alles entstanden. Also jetzt nicht, weil wir jetzt da eine tolle Geschäftsidee hatten, sondern weil wir einfach das mal machen wollten.
Das war auch nicht die Motivation.
Liebe zur Musik eben, ne? Zur Leidenschaft zur Musik. Hat nichts mit Business zu tun. Das war alles ja viel später, hat sich entwickelt ja auch, dass wir da 3,50 Euro mit verdienen konnten. Aber damals war jetzt eine ganz andere Nummer eben auch.
So beginnt die Geschichte des Wacken Open Airs. Als Freundschaftsprojekt, sagt Holger Hübner. Man kennt sich, sitzt zusammen im Landgasthof, spinnt eine Idee und zieht es dann durch. Motto, einfach machen. Gemeinsam. Ich stelle mir vor, wie sie damals hier in der Kneipe als Dorfgemeinschaft was ausgeheckt haben. Als Gruppe, als Freundeskreis, als Dorfjugend. Und mittendrin diese beiden Männer, die uns jetzt gegenüber sitzen. Beim Interview heute, da sitzen auch nur die beiden. Vom ehemaligen Kollektiv sind es nur Thomas Jensen und Holger Hübner, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Der Raum, in dem wir hier im Landgasthof sitzen, ist nur wenige Meter vom geschichtsträchtigen Kneipentresen entfernt. Doch heute ist das hier kein Ort mehr für die Dorfgemeinschaft. Die Dorfkneipe gehört seit ein paar Jahren, ihr ahnt es, Holger Hübner und Thomas Jensen. Die Arps, die Traditionskneipenfamilie, die musste in vierter Generation mit dem Landgasthof Insolvenz anmelden. Und die neuen Hausherren haben daraus einen neuen Ort gemacht. Eine Metal-Kneipe und Konzertlocation. Der Landgasthof ist seitdem die Herzkammer des Wacken-Universums. Kein Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens. Kein Herz und Hirn der Gemeinschaft mehr. Sondern eine Event-Location von Hübner und Jensen. Für Thomas Jensen und Holger Hübner scheint es auch gar nicht so wichtig, wer jetzt bei den ersten Herzschlägen der Idee dabei war. Aus ihrer Sicht beginnt die Gründungsgeschichte eher dort, wo aus der Bier-Schnaps-Herrengedeck-Idee dann eine Geschäftsidee wird.
Es war nie ein Dorfprojekt. Es waren viele Komponenten aus dem Dorf involviert, aber wirtschaftlich das Risiko getragen haben am Anfang 4 Leute, mein Bruder, Andy Göser, also der Trommler von Skyline und nach wie vor einer unserer besten Kumpels, Holger und mir. So, wenn man es jetzt nach heutigen Maßstäben sagen würde, wir haben ein Start-up gegründet für ein kulturelles Musikfestival auf dem Lande.
Die Frage, wem Wacken gehört, ist umkämpft. Zumindest, wenn es um die Idee geht und die Beteiligung. Auf dem Papier hingegen ist sie ziemlich leicht zu beantworten.
Man hat ganz unten die WOA Festival GmbH, also die Wacken Open Air Festival GmbH. Das ist die Firma, bei der kaufe ich mein Ticket sozusagen. Über der Firma steht eine ICS, der Konzertveranstalter, da hängen schon ein paar andere Firmen darunter. Darüber gibt es dann nochmal eine deutsche Firma, dann gibt es eine Firma in England, über der englischen Firma hängt nochmal eine Firma in England, bis am Ende dann sozusagen der Endbesitzer zum Vorschein kommt. Ja, beim Wacken-Festival ist es jetzt KKR, ein Private Equity Investor aus den USA.
Aber Wacken ist eben nicht nur ein Unternehmen, sondern Erinnerung, Gemeinschaft, Identität und Kulturgut. Und sollte das verkäuflich sein? So ein Stück Musikgeschichte, in dem außerdem noch ein ganzes Dorf mit drin hängt. Was heute, mehr als 30 Jahre später, von der Anfangszeit übrig bleibt, von den 90ern, von der Zeit, als die Festival-Idee laufen lernte, das sind die Meilensteine. Das sind die Geschichten, die vom Stolpern, vom Umfallen, vom Aufstehen erzählen. Und manchmal auch davon, wie schnell man unter die Räder kommen kann. Die Chronik, die wir bei Norbert und Birte gesehen haben, hält dazu fest. Das erste Festival 1990 geht wirtschaftlich nur ungefähr mit plus minus null auf. 1991 dann der erste Verlust, gut 1.000 Mark Miese. 1992 sind es schon 25.000 Minus. Im Dorf kriegt man das schnell mit. Matthias, Norberts Cousin, der war von Anfang an dabei.
Also Holger und Thomas waren ja auch immer relativ offen. Und ich kenne ja auch deren Familien ganz gut, die Eltern von beiden und so weiter. Und man hat ja nach den Jahren, wo es nicht so gut lief, das hat man ja mitgekriegt. Ja, dass es dann die ersten Jahre mal doch arg in die Minus ging mit dem Festival und die beiden sich auch ein bisschen verschuldet hatten, weil da halt nicht so viele Leute kamen, nicht so viele Einnahmen waren. Das hat man natürlich alles mitgekriegt. Ne?
Anfang der 90er versuchen Jensen und Hübner mehr als nur das Festival in Wacken auf die Beine zu stellen. Mit ihrer Konzertagentur Stoned Castle Rock Promotion veranstalten sie auch andere Konzerte im Norden. Metal-Konzerte natürlich. Eins davon in der Flensburger Wikinghalle. Auf der Bühne Motorhead, die Band um Lemmy Kilmister. Und das Konzertbusiness hinter den Kulissen, eine richtig unsichere Nummer.
Das haben wir 92, 93, also da haben wir es gelernt. Also wenn du im Vorverkauf das Ding nicht gedreht hast, dann brauchst du auch nicht mehr bei Motorhead. Bin ich vor der Halle auf und ab gelaufen und habe gedacht, wann kommen die dänischen Busse? Die kommen dann nicht. Ne? Also so, da muss man... Wir sind bestimmt immer noch Idealisten und wir sind auch tierische Optimisten, aber mittlerweile können wir Sachen auch realistischer einschätzen. Aber damals habe ich wirklich noch gedacht, ey, bis zur letzten Minute.
Die 90er waren die Lehrjahre.
Ja.
Die 90er sind eine Zeit, in der das Wacken Open Air kämpfen muss. Neben den finanziellen Problemen gibt es auch Beschwerden aus dem Dorf. Zu viel Lärm, zu viel Dreck, zu viele Mettler.
Habt ihr damals jemals drüber nachgedacht, einfach aufzuhören, was anderes
Nein.
machen?
Nicht wirklich. Holger hatte dann, und das deswegen nochmal on top solchen Jahr, Holger hatte dann einen schweren Autounfall. Da gab es mal so eine Überlegung, ob man, also nicht aufzuhören, aber mehr Partymucke zu machen, Richtung mehr noch, ja, so ein bisschen die musikalische war. Und dann haben uns die Fans eigentlich so ein bisschen...
Auf den Pott gesetzt.
Nee, auf den Pfad der Tugend gehalten.
Der Pfad der Tugend, das ist hier der Pfad der Heavy-Metal-Musik. Ebenso was wie Motorhead. Aber Finanziell ist das Motorhead-Konzert in der Wikinghalle in Flensburg ein Desaster für Hübner, Jensen und ihr Konzertbusiness. Gut 50.000 Mark Verlust lese ich in der Chronik. 1993 müssen Jensen und Hübner alles zusammenrechnen. Die Schulden liegen jetzt insgesamt bei etwa 350.000 Mark.
Ich möchte die Zeit mit den beiden nicht tauschen, wo sie wirklich diese schlechte Phase gemacht haben, mit dieser finanziellen Miserie, sage ich mal so. Und trotzdem den Kopf nicht in den Sand stecken und weitermachen, schon beachtenswert. Und da ist man schon ein bisschen stolz drauf, dass man so ein kleiner Teil von dieser ganzen Geschichte gewesen ist und gesagt hat, nee, komm, wir machen weiter, wir machen weiter. Ja, und ja, das ist schon eine tolle Geschichte. Ja.
Matthias, der Feuerwehrmann-Elektriker aus der ersten Folge, ihr erinnert euch, der Cousin von Norbert, der steckt damals finanziell nicht mit drin. Und Anfang der 90er ist er darüber auch ziemlich froh. Dem Mitgründer Gösi, dem Schlagzeuger von Skyline, dem geht's damals anders. Das junge Festival hat ihn viel Geld gekostet. Das erzählt er uns nach dem Weihnachtskonzert im Landgasthof. 1993 musste er sich dann entscheiden, wie es für ihn weitergeht.
Wir waren ganz schlimm pleite. Also ganz schlimm. Also nicht bisschen, ne? Ganz schlimm. So schlimm, dass es irgendwann, ich konnte das irgendwann, es ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Ich wollte natürlich auch Musik machen und dann hatte ich, musste ich irgendwann sagen, ich kann es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe alles, was ich hatte, da reingesteckt, meine Alten angepumpt. Ich hatte gar nichts mehr. Nichts. Null. Ich konnte es einfach nicht mehr. Vielleicht habe ich mich noch nicht getraut, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch machen sollte. Aber alles, was du so verdient hast, ob du nur Musik gemacht hast oder zur Arbeit gegangen bist, ich hatte nichts. Gar nichts. Also es war eine schlimme Zeit.
Auch für Norbert und Birte ist 93 dann Endstation. Das Festival ist kein Kneipenprojekt mehr, sondern ein hochriskantes Geschäft. Eins mit hohen Einsätzen. Und das passt nicht mehr zu ihrem Leben.
Guck, und dann waren wir nachher eigentlich, ab 92 waren wir nachher schon, ab 93 waren wir nachher schon raus.
Mhm. Jo.
Dann da war bei uns dann auch Familienplanung und da war das Thema dann gegessen.
Erstmal gegessen.
Da hatten wir dann. Na, und wie gesagt, da mussten sich halt die anderen, also Thomas und Holger, das einfallen lassen, wie es weitergeht. Mhm. Weil das dann auch Geld gekostet hat nachher.
Mhm. Ja.
Ja, und dann wurde das ja auch professionell. Da musste jeder angemeldet werden und jeder musste seine Steuern bezahlen und jeder kriegte Geld.
Also da war es halt kompliziert, wo dann eben halt nicht mehr jeder einfach so dabei sein konnte. Wir wären sicherlich gerne dabei, es kann immer anders kommen. Mhm. Na, aber man muss dann eben halt das ist dann eben Schicksal, dem muss man eben so gehen. Und das haben Thomas und Holger auch so akzeptiert, die wissen das.
Sei es ihnen gegönnt.
Ja.
Die Dorftruppe muss sich damals beim Festival also entscheiden, all in gehen oder aussteigen. Pokern um die Chancen. Gösi ist pleite, Norbert und Birte steigen finanziell erst gar nicht ein. Hübner und Jensen, die wiederum, die gehen voll rein, setzen alles auf Metal. Und ihre Eltern nehmen sogar Kredite für sie auf. Die beiden jungen Männer sind damals schon ganz offensichtlich ziemlich risikobereit. Und vielleicht muss man das auch sein, wenn man aus wilden Ideen Wirklichkeit machen will. Und vermutlich gäbe es das Wacken Open Air auch gar nicht in der heutigen Form, wenn die beiden da nichts riskiert oder nicht durchgehalten hätten. Und da kommt mir dieser Satz wieder in den Sinn. Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. Aber es ist so einer guten Idee nicht egal, wie sehr man an sie glaubt.
Sei es ihnen gegönnt.
Ja.
Jensen und Hübner glauben Anfang der 90er an die Idee dieses Open Airs. Und ziemlich krass sogar, wie ich das einschätze. Sie agieren hier nämlich nicht nur wie die Musikfans, als die sie ja gestartet sind, wie Holger Hübner sagte. Ab hier verhalten sie sich wie richtige Geschäftsleute, die alles riskieren, die wachsen wollen, die um jeden Preis was bewegen wollen. Und das nur wenige Jahre nach dem ersten Festival. 1994 wird wohl wegen der Schulden ein Sparjahr. 1995 gibt's erste größere Besprechungen des Festivals im Musikmagazin. Wirtschaftlich trägt sich das Festival. Es kommt aber noch nicht richtig voran. Die großen Bandnamen fehlen. Und dann kommt das Jahr 1996.
Dieses, ich weiß nicht, ob das für euch auch ein Schicksalsjahr ist, 96. Also da stand ja die Veranstaltung kurz vor der Absage. Mhm. Wird also ja häufig beschrieben sozusagen als ein Wendepunkt halt irgendwie vom Wacken.
Wendepunkt, war Schicksalsjahr, würde ich nicht sagen. Also
ja, genau, Wendepunkt. Das meinte ich als Schicksalsjahr. Schicksal
immer ein bisschen negativ so.
Das Wort Schicksal beschreibt, wenn etwas passiert außerhalb der eigenen Kontrolle. Was 1996 unbestritten schlecht läuft, ist der Ticketvorverkauf von Wacken. Um nicht zu sagen, es läuft verheerend. Das Festival steht so krass auf der Kippe wie noch nie zuvor, trotz der Wette auf Headliner mit großen Namen.
Zwei Headliner hatten Creator und Exploited, die waren natürlich besser, ging eigentlich metalmäßig nicht. Aber cool. Vorverkauf lief schlecht. Ja. Wir hatten bis Mitte Juni eben 96 eben gerade mal 1000 Tickets verkauft. Und da habe ich gedacht, okay, scheiße, da geht ja von hinten los. Und da war ich schon der Punkt, wo ich dachte, okay, wir jetzt absagen und so weiter. Und dann,
wie viel habt ihr erwartet?
Okay, ja gut, wir hatten 5.000, 6.000. Wir wollten nicht schlechter sein wie 95.
Okay. Absagen. Die wollten das Ding im Juni 1996 wirklich absagen, sagt Holger Hübner. Ey, das verflixte siebte Jahr hätte für Wacken vielleicht wirklich das letzte gewesen sein können. In dieser Situation damals, so erzählen es Thomas Jensen und Holger Hübner, sind sie auf die Idee gekommen, einen neuen Headliner zu engagieren. Einen mit richtig viel Strahlkraft. Sie fragen eine deutschlandweit bekannte Band an. So eine, die fast jeder vom Namen kennt, auch heute noch. Und die sagt zu für Wacken.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir es schnell eingetütet und haben im innerhalb von 4 Wochen noch 8.000 Tickets verkauft. Das war natürlich super, haben praktisch den Arsch gerettet.
Natürlich krass,
gut,
ne?
Deutsch.
Die Band, die den Karren aus dem Dreck zieht. Das sind die Bösen Onkels. Kennt man. Rockband aus Frankfurt am Main. Gibt es seit den 80ern. Bis heute ein rotes Tuch, ein Politikum in der deutschen Popkultur. Fifth Avenue spielt in dem Jahr nicht auf Wacken. Und Oliver Peters ist rückblickend nicht unfroh darüber.
War das für dich ein Bruch?
Das ist eine Sache, also wo wir haben uns damit Fifth Avenue damals, wir sind zum Glück nicht in den Konflikt gekommen, weil wir zu der Zeit in den USA waren. Aber ich glaube, wir hätten uns das damals nicht erlauben können, als Hamburger Band auf demselben Billing zu stehen wie die Bösen Onkels. Der Wert der Bösen Onkels für Wacken ist unbestritten. Die haben denen auf Deutsch den Arsch gerettet. Aber wir waren damals eher so, kamen eher aus der linken Ecke. Mhm. Und ich glaube, in Hamburg hätten wir keinen Promoter mehr gefunden, wenn wir damals mit denen auf einen Zettel gestanden hätten.
Die Bösen Onkels sind nicht irgendeine Rockband, sondern eine mit rechtsextremer Vergangenheit. Mit Songs, die auf dem Index stehen, rassistischen Aussagen und Songtexten, die Gewalt verherrlichen.
Sie haben ihre Wurzeln in der Skinhead-Szene. Sie waren verwoben mit rechtsradikalen Szenen, haben da auch ein Publikum gehabt, das sie gefeiert hat, und sie haben sich sehr schnell davon distanziert.
Wacken gehört nicht nur denjenigen, die beim ersten Wacken Open Air dabei waren. Egal ob nun vor oder hinter der Bühne. Sondern ein Stück Wacken gehört auch den Bösen Onkels. Das war Folge 2 von Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ihr könnt einfach direkt weiterhören. In der nächsten Folge geht's darum, wie der Pakt mit den Onkels den Weg ebnet in ein Metal-Imperium, das die Welt so noch nie gesehen hat.
So, und wenn ihr euch für Legenden in der Musikgeschichte interessiert, habe ich einen Tipp für euch. Unser befreundeter Podcast Meilensteine, Alben, die Geschichte machten, holt jeden Montag ein Kultalbum der Rock- und Popgeschichte aus dem Plattenschrank und taucht in die Geschichte dahinter ein. Metallica, The Cure oder auch Taylor Swift. Da gibt's eine Menge neu zu entdecken, auch wenn man die Alben schon kennt und liebt. Also, jeden Montag, hört mal rein in ARD Sounds.
Mehr zu dieser Folge und unserem Podcast-Tipp findet ihr in unseren Shownotes. Alle 6 Folgen hört ihr in ARD Sounds. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Wir hören uns.